Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 32. Tanz in den Herbst von Lutz Meier aus Stern Nummer 35 vom 26.08.2021. Gelesen von Hans Nennoff. Nach anderthalb Jahren spaltet Corona das Land in Geimpfte und Ungeimpfte. Am Beginn der vierten Welle dämmert uns, dass es weiter keine Normalität geben wird, wohl aber einen Weg, mit dem Virus zu leben. Sanft beginnt die Sommernacht. Dann aber wird sie heftig und offenbart einen Blick in die nahe Zukunft. Es ist angenehm lau im Garten des Berliner Traditionscaffeehauses. Die meisten Korbstühle sind besetzt, die Schnitzel bestellt, der Weißwein in den Gläsern ist noch kalt. Fast ist es so schön wie vor Corona. Plötzlich erhellt ein Blitz die Dämmerung. Es kracht. Schwere Tropfen landen in den Gläsern. Die einen flüchten ins Trockene, speisen gemütlich im holzvertäfelten Innenraum weiter und beobachten durchs Fenster, wie draußen die Welt untergeht. Dort stehen die anderen, buchstäblich im Regen. Ihnen fehlt der negative Corona-Nachweis oder der Stempel im Impfpass. Sie dürfen nicht rein. Auseinandergerissene Tischrunden rätseln. Wo ist die nächste Teststation? Schmeckt eingepacktes Schnitzel noch? Kellner bringen hastig Rechnungen. So oder ähnlich könnte es nun immer sein. Die einen dürfen rein, die anderen bleiben draußen. Welche Corona-Regeln künftig gelten sollen, ist unklar, selbst nach der jüngsten Konferenz von Kanzlerin und Länderchefs. Aber an diesem gewittrigen Abend in Berlin wird klar, die eine Welt für alle wird es nicht geben. Und zwar für ziemlich lange Zeit. Ein großartiger Sommer war uns versprochen worden. Selbst vom so beharrlichen wie klugen Mahner Karl Lauterbach. Nun aber ist dieser August recht verregnet und das Land vielfältig gespalten. Nicht nur in den Kaffeehäusern der Hauptstadt. Da sind die Vernünftigen und die Vorsichtigen, die sich schon wieder sorgen, ob ihnen, ob schon zweimal geimpft, die Delta-Variante noch etwas anhaben könnte. Da sind die Gleichgültigen, die Uninformierten und die Ängstlichen, die nun, da Impfdosen im Überfluss vorhanden sind, den Stoff gar nicht haben wollen. Da sind die Alten, die sich vielleicht schon im Herbst für den dritten Schuss bereithalten. Und die Jungen, die nun endlich wieder ihr normales Leben zurückhaben sollen und von denen doch, weil mehrheitlich ungeimpft, womöglich die größte Gefahr ausgeht. Und da sind Politiker, die das ermattete, frustrierte, unwillige Volk mal mit Parolen bei Laune und mal mit subtilen Drohungen auf Trab halten wollen. Durchhalten bis zum Frühling, fordert Gesundheitsminister Jens Spahn. Als sei dann ein Ende in Sicht. Einen Lockdown wird es nicht geben, für zweimal Geimpfte, verkündet Bayerns Landeschef Markus Söder und lässt den Satz mit einer kleinen Kunstpause in der Luft hängen, sodass ein jeder den zwingenden Umkehrschluss selbst ziehen kann. Fast anderthalb Jahre ist die Corona-Pandemie jetzt alt. Mehr als 3,8 Millionen Menschen haben sich in Deutschland nachweislich infiziert. 92.000 Tote hat das Virus gefordert. Viele der Überlebenden klagen über Langzeitfolgen. Beinahe 100 Millionen Impfdosen wurden verabreicht. Jetzt reicht's doch mal. Nun muss es doch mal gut sein. Das ist das Gefühl dieses Sommers. Doch es reicht noch nicht. Und gut ist es schon gar nicht. Jetzt, da wir bang auf die Wucht der vierten Welle warten, wird klar, wie sehr wir uns einem trotzigen Selbstbetrug hingegeben haben. All die Zeit haben wir das Ende der Seuche und die Rückkehr zur Normalität herbeigesehnt. Haben geglaubt, das Ringen mit dem Virus sei ein Wettkampf mit Regeln, bei dem wir irgendwann alle als Sieger von der Matte gehen. Wollten nicht wahrhaben, dass SARS-CoV-2 gekommen ist, um zu bleiben. Ja, die Impfungen bringen erhebliche Erleichterungen für die Menschen, die Wirtschaft, die Krankenhäuser und das Wichtigste, es sterben längst nicht mehr so viele wie in den schlimmsten Monaten der Pandemie. Aber die Aussagen der Epidemiologen, der Virologen, der Statistikmodellierer sind eindeutig. Alles spricht dafür, dass es auch in einem Jahr noch Ausbrüche geben wird, dass weiter Hygienekonzepte erstellt und Impfzertifikate vorgezeigt werden müssen. Schon werden immer neue Urlaubsregionen zu Hochrisikogebieten erklärt. Und während wir noch mit Delta ringen, ist bereits von neuen Varianten die Rede, die sich womöglich noch schneller ausbreiten und schon bald an unseren Grenzen stehen. Was also tun? Da sind sich die Fachleute mal einig. Weiter impfen. Denn es ist noch immer das wirkungsvollste Mittel gegen diese Pandemie. So viele Menschen wie möglich hereinholen aus dem sprichwörtlichen wie dem buchstäblichen Regen, der im Herbst mit der vierten Welle droht. Doch das wird immer mühsamer, weil sich die Ungeimpften nicht mehr wie anfangs mit allerlei Tricks um den knappen Stoff balgen, sondern sich lieber zur Spritze bitten lassen wollen. Weil man halt muss. Niederbayern, Landkreis Dingolfing-Landau. Julian Trinker und seine Kollegen vom Impfzentrum sind nach Menkhofen gefahren, ein Ort mit ein paar tausend Einwohnern. Sonderimpfaktion. 2 Pavillons, 1 Zelt, 17 Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, 3 Ärzte, 100 Dosen BioNTech, 100 Dosen Johnson & Johnson. Freie Auswahl. Einfach anstellen, warten bei Biergartenwetter, ein Pieks, ein Aufkleber im Impfpass, fertig. Weil der Andrang groß ist, muss Nachschub organisiert werden. Am Abend sind 211 Dosen verimpft. Eine gute Nachricht. Eigentlich. Tatsächlich aber sind Trinker und seine Kollegen zu den Menschen gekommen, weil die nicht mehr zu ihnen kamen. Immer weniger Bürger begeben sich in die Impfzentren. Auch deshalb werden die vielerorts ganz geschlossen. Zur Hochzeit hatte das Dingolfinger Zentrum 12 Stunden am Tag geöffnet. Jetzt haben Trinker und seine Leute es für eine Woche zugesperrt. Die Nachfrage war einfach zu gering. Und das, obwohl die Inzidenz im Landkreis die Marke von 50 schon seit längerem übersprungen hat. Und obwohl nur knapp 55% der Menschen hier geimpft sind, deutlich weniger als im Bundes- und Landesschnitt. Die aktuelle Impfmüdigkeit hängt mit der Sommer- und mit der Urlaubszeit zusammen, glaubt Trinker. Wenn man allerdings die Leute fragt, die an diesem Tag nach Menkhofen gekommen sind, wieso sie sich erst jetzt die Spritze abholen, heißt es, war bei der Zweitimpfung erkältet. Bin nicht dazu gekommen. Weil ich in 3 Wochen nach Italien will. Weil ich's heute in der Zeitung gelesen hab. Und vor allem, weil man halt muss. Weil die Regierung es mir aufzwingt. Ländern wie Großbritannien und Frankreich macht die vierte Welle schon schwer zu schaffen. In Deutschland baut sie sich erst auf. Vor etwa 7 Wochen steckten sich hier täglich gut 700 Menschen mit Corona an. Vor 2 Wochen wurden dann erstmals mehr als 5000 Fälle pro Tag registriert. So viele wie im Oktober 2020. 14 Tage später wurde damals der zweite Lockdown verhängt. Anfang dieser Woche waren wir bei 6900 Fällen pro Tag. Darf man diese vierte Welle rollen lassen? Oder drohen dann wieder Lockdowns, Homeschooling und Quarantäne? Müsste die Politik nicht entschiedener sein, sich Frankreich, Italien und andere Staaten zum Vorbild nehmen? Anders gesagt, wie viel Ignoranz seiner Bürger muss ein Land hinnehmen? Schlicht, aber wahr, Druck hilft. Wolfram Henn ist Professor für Humangenetik an der Universität des Saarlandes und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Er spricht sich zum Beispiel deutlich für eine berufsspezifische Impfpflicht aus, wie sie in Frankreich eingeführt wurde. Er sei, stellt er klar, nicht dafür, dass einer Krankenschwester gekündigt wird, die sich nicht impfen lässt. Wohl aber hält er es für richtig, bei einer Bewerbung die geimpfte Person vorzuziehen. Wenn die Kommunen etwa sagen können, eine Erlaubnis, Taxi zu fahren, gibt es nur nach Impfung, wäre das etwas Normales, das es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat, etwa bei der Tuberkulose. Eine allgemeine Impfpflicht sieht Hen nicht kommen. Darauf habe sich die Politik von Anfang an festgelegt. In der Wirtschaft erwarte ich hingegen eine klare Tendenz. Je größer die Mehrheit der Geimpften wird, je kleiner also die Minderheit der Ungeimpften, umso attraktiver wird es für Unternehmen zu sagen, wir beschränken uns beim Einlass auf die Geimpften und Genesenen, die sich dann sehr sicher fühlen können. Das dürfte zum Beispiel für viele Hotels und Fitnesscenter die beste Strategie sein. Die Erkenntnis ist überall ähnlich. Nicht wegen militanter Impfgegner und lauter Querdenker stockt die Impfkampagne, sondern wegen Trägheit, Uninformiertheit und diffuser Skepsis. In Frankreich, wo der Impfgegner traditionell viele sind, hat die Regierung verfügt, dass nur Inhaber eines Gesundheitspasses in Restaurants und Bars dürfen und nur Geimpfte im Gesundheitswesen arbeiten können. Das treibt zwar Hunderttausende zum Protest auf die Straße, aber auch Millionen in die Praxen. Unmittelbar nach der Ankündigung der Maßnahmen durch Präsident Emmanuel Macron am 12. Juli nahm die Impfkampagne deutlich an Fahrt auf. Über 7 Millionen Franzosen haben ihre Termine seither wahrgenommen. In der Altersgruppe 18 bis 25 hat sich die Zahl der Anmeldungen Mitte Juli verdoppelt. Es geht doch. Beats und BioNTech. Deutschland hingegen versucht es erst einmal mit Freibier und bunten Events. Berlin veranstaltet neuerdings Partys zum Peaks. 3 lange Impfnächte haben die Stadt und die Club Commission zusammen mit dem Roten Kreuz organisiert, das Berlins größtes Impfzentrum Arena betreibt. Zu normalen Zeiten fasst der Ort 9000 Konzertbesucher. Das Schlangestehen mit Spreeblick vor dem ehemaligen Omnibus-Depot, sagt die Abiturientin Luisa, fühle sich tatsächlich an wie vor dem Club. Sie hat sich die Spritze bislang verkniffen, aus Sorge wegen Nebenwirkungen bei den Prüfungen auszufallen. Aber jetzt sei es praktisch, dass sie sich den Stoff spät abends abholen kann. Kurz darauf sitzt Luisa im Beobachtungsraum, der zugleich Tanzfläche ist. Im grün-violetten Lichtkegel nippt sie an einer Apfelschorle, bewegt sich zur Musik. An ihrem Oberarm das Accessoire des Abends, ein blassrosa Pflaster. Um sie herum Marina mit den Blumentattoos, die ihre Familie in Frankreich besuchen und die teuren PCR-Tests für die Reise nicht zahlen will. Natascha aus der Ukraine, die kaum Deutsch spricht und schlicht nicht wusste, wo sie eine Impfung bekommt. Konstantin, dessen Mutter die Radiowerbung zum Event hörte und sagte, jetzt raff dich endlich auf. Zudem erklärt er, werde es langsam anstrengen, sich fürs Abendessen mit Freunden immer gefälschte Tests auszudrucken. Und lieber impfen lassen, als künftig für Tests bezahlen, nuschelt sein Kumpel. 647 Stempel verteilt das Deutsche Rote Kreuz an diesem Freitag. Viele davon an Menschen, die keine Papiere haben. Hier fragt sie niemand danach. Für die Mitarbeitenden der Arena, einige von ihnen tragen zur Feier des Abends Glitzer im Gesicht, eine Kurve auf dem Longboard durch die Halle, ist das eine Annäherung an ihr altes Leben, in dem sie Barleute und Türsteher dieser Location waren. Sie reichen alkoholfreie Drinks über den Tresen, kostenlos. Nebenher händigen sie die Unterlagen für den digitalen Impfpass nach. Nur ein Besucher ist enttäuscht. Aladin hatte geglaubt, nach der Spritze könne er gleich ohne Maske Mädels kennenlernen. So schnell, erklärte ihm der Arzt im hellblauen Kittel über die wummernden Bässe hinweg, gehe es dann doch nicht. Jung, notleidend, ungeimpft. Besonders gebannt aber wird das Land in diesem Spätsommer auf seine Schulen blicken, die, so beteuern alle Verantwortlichen, diesmal wirklich offen bleiben sollen, zum Wohl der vom Homeschooling und heimischer Zwangsinternierung gepeinigten Kinder. In mehr und mehr Bundesländern enden die Ferien. Die Schüler kehren zurück, oft auch aus dem Urlaub in der Ferne. Doch Reiserückkehrer gelten aktuell als Treiber der Pandemie. Und nirgends treffen so viele Ungeimpfte auf so engem Raum aufeinander wie in den Schulen. Kann das gut gehen? Zwar hat die Ständige Impfkommission des RKI für die Gruppe der 12- bis 17-Jährigen nach langem Zögern eine allgemeine Empfehlung ausgesprochen. Doch es wird dauern, bis viele von ihnen geimpft sind. Und für die Jüngeren fehlt bislang jedes Angebot. Werden die Schulen so zum Treiber der vierten Welle? Dienstagmorgen, kurz vor 8 Uhr. Die Glocke läutet. Am Goethe-Gymnasium in Hamburg-Lurup beginnt der vierte Tag nach den Ferien. Lehrerin Stefanie Görres läuft durch den Raum voller Sechstklässler, vorbei an weit geöffneten Fenstern, denn erst im Herbst wird es Luftfilter für alle Hamburger Klassenräume geben. Görres Schüler formulieren heute erste Sätze auf Spanisch. Buenos dias, soy de Hamburgo, mi nombre es Julia. Dass sie dabei Masken tragen, scheint die Kinder nicht zu kümmern. Sie habe, sagt eine Elfjährige, das gemeinsame Lernen vermisst und zu Hause keine Ruhe gehabt. Lieber Maske und Tests, sagt sie, als nochmal Homeschooling. Auch ihre Lehrerin Görres hofft, dass die Schulen offen bleiben. Bis zu 15% ihrer Schützlinge hätten beim Heimunterricht depressive Verstimmungen entwickelt. Diesen Kindern hat man eine Menge genommen. Für sie wäre es das Schlimmste, wenn es im Herbst in den Wechselunterricht zurückginge. Neue Erkenntnisse aus den USA, wo man Deutschland beim Infektionsgeschehen mit der Delta-Mutation 2 Monate voraus ist, sprechen dafür, dass die Gefahr aus den Schulen begrenzt ist, wenn man ihr denn wachsam begegnet. Der Bundesstaat North Carolina hat Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Zugang zu seinen Einrichtungen gewährt. Seit über einem Jahr verfolgen sie alle Entwicklungen im Detail. Ein Kernbefund? Masken helfen immens. Das lässt sich in den einzelnen Regionen der USA gut vergleichen. Wo Republikaner die Verantwortung tragen, wird der Mundschutz oft lax gehandhabt. Hohes Ansteckungsgeschehen. Wo Demokraten am Ruder sind, gelten strenge Maskenregeln. Geringe Infektionsquote. Mit strikten Regeln scheint das Risiko in den Schulen beherrschbar. In Deutschland aber haben einige Bundesländer unter dem Protest des Lehrerverbandes die Maskenpflicht im Klassenraum längst gelockert. Geht so kluge Politik? Impfung oder Infektion? Wie schlimm die vierte Welle wirklich werden wird, zeigt sich am Ende in den Krankenhäusern. Darum ging es ja stets bei allen Corona-Maßnahmen. Szenen wie im italienischen Bergamo im Frühjahr 2020 um jeden Preis zu verhindern, wo das Gesundheitssystem unter der schieren Zahl der Erkrankten zusammenbrach. Christian Karagiannidis ist wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Registers, das die Patientenzahlen auf den Intensivstationen täglich erfasst. Die Zahl ist mit mehr als 700 zwar noch gering, aber nach wochenlangem Abfall ist der Wendepunkt leider erreicht, sagt er. Gute Aussichten für den Herbst sind das nicht. Auch Professor Karagiannidis sieht gegenwärtig nur einen Ausweg. Impfen. Die Entwicklung in den nächsten Wochen steht und fällt mit der Impfquote, prophezeit er. Delta ist so infektiös, da heißt es entweder Impfung oder Infektion. Deutlich über 90% bei den über 60-Jährigen sollten geimpft sein. Das ist auch Karagiannidis Wunsch. Und in den Altersgruppen darunter so viele wie möglich, vielleicht 80%. Das wäre durchaus machbar, wenn die Menschen nur mitzögen. Experten schätzen die Zahl derer, die aus medizinischen Gründen kategorisch von der Impfung auszuschließen sind, in der Summe auf weniger als 500.000. Weitaus seltener, als viele glauben, sind beispielsweise Allergien gegen Bestandteile der Impfstoffe. Ein Mittel für die 9 Millionen Kinder unter 12 könnte noch zugelassen werden. Selbst nach vorsichtigen Schätzungen lassen sich noch mindestens 16 Millionen Menschen in Deutschland immunisieren. So käme man auf eine Impfquote von gut 83%. Doch was, wenn sich die größte Sorge bewahrheitet? Wenn sich also bis dahin neue Mutationen des Coronavirus ausbreiten, die den Immunschutz der Geimpften umgehen könnten? Escape-Varianten nennt man solche Nachkommen der Urform von SARS-CoV-2. Dann ruhen die Hoffnungen wieder auf Menschen wie Özlem Türeci und Ügür Şahin, den Gründern von BioNTech in Mainz. Sie waren die Ersten, die in der westlichen Welt mit einem hochwirksamen Impfstoff an den Start gingen. Auch jetzt versuchen sie, Zuversicht zu vermitteln. Wir haben es im Griff. Wir sind bestrebt, auf mögliche Escape-Varianten vorbereitet zu sein, sagt Şahin. BioNTech, sagt Türeci, sammelt Wirksamkeitsdaten, um gegebenenfalls variantenangepasste Impfstoffe bereitstellen zu können. Erste Daten lägen bereits vor. Und die belegten zudem, eine dritte Spritze mit BioNTechs bereits zugelassenem Präparat Comirnaty sei gut verträglich und stärke die Abwehrkraft deutlich. Diese Einsicht bestimmt auch die Strategie in Israel. Man impft dort bereits jetzt ein weiteres Mal mit dem Standardpräparat. Der Kampf gegen SARS-CoV-2 ist auch ein Wettstreit, wer gewissermaßen den längeren Atem hat. Das Virus oder wir? Denn die Wissenschaft ist sich einig, dass das Virus zwar noch weitere, aber nicht unendlich viele und nicht unendlich potente Varianten bilden wird. Irgendwann geht ihm die Fantasie aus. Was lernen wir aus all dem? Aber wie lange wird das dauern? Das Leben mit Corona hat kein absehbares Ende. Es gibt kein Kalenderdatum für den letzten Tag von SARS-CoV-2. Für den letzten Tag der Pandemie hingegen wird es ein Datum geben. Mehrere sogar. Weltweit wird sie als beendet gelten, wenn die WHO den Pandemiefall aufhebt. In Deutschland endet der Ausnahmezustand, wenn der Bundestag die epidemische Notlage nicht mehr verlängert, wenn also die medizinische Versorgung der verbleibenden Corona-Patienten in den Kliniken zur Routine geworden ist, wie bei anderen Krankheiten auch. Doch wie steht es mit uns allen, so ganz subjektiv? Für uns ist es vorbei, wenn wir uns, unsere Eltern und unsere Kinder so sicher wissen, wie das in einem friedlichen und modernen Land mit starken Sozialsystemen sein kann. Corona ist dann ein normales Alltagsrisiko. So weit sind wir noch nicht. Falls es in naher Zukunft ein Ende gibt, wird es nur ein relatives Ende sein. Dabei ist die Hoffnung auf ein endgültiges Ende tief in uns verankert. Das sagt Volker Reinhardt, Historiker an der Universität im schweizerischen Freiburg. In seinem Anfang des Jahres erschienenen Buch über die große Pest zieht er Parallelen zu Corona. Menschen, sagt Reinhardt, hätten sich in Katastrophen immer nach dem Ende mit Läuterung gesehnt, nach der Rückkehr in eine imaginierte Normalität, die auch zuvor nie existiert habe. Die Heilserwartungen sind eine Konstante der Menschheitsgeschichte. Das ist umso erstaunlicher, weil sie nie Wirklichkeit werden. Bis heute sei oft von goldenen Zeiten nach der Pest die Rede, die es schon deshalb nicht gegeben habe, weil die Seuche alle 12 bis 15 Jahre wiederkehrte. Mehr als 300 Jahre lang. Aber so schlimm muss es ja jetzt nicht kommen. Ausgerechnet der Historiker Reinhardt bezweifelt, dass Menschen allzu viel aus der Geschichte lernen können. Eines aber schon. Wir können die Widerstandsfähigkeit aus der Überlebensökonomie des 14. Jahrhunderts mitnehmen. So könnte die Corona-Erfahrung doch noch ihr Gutes haben. Die Menschen würden etwas lernen, was sie schon lange hätten lernen müssen. Sie wären für Krisen gestellt, was wiederum für die viel größeren Kämpfe dieser Zeit überlebensnotwendig sein könnte. Für den Umgang mit Klimaerwärmung, unsicheren globalen Finanzmärkten, einer in Bewegung geratenen Welt. Weiter nördlich macht man sich auch schon Gedanken über das Leben mit Corona, wenn auch ein paar Nummern kleiner. Ralf Schlegelmilch wird mit seiner Willi-Ostermann-Gesellschaft die diesjährige Eröffnung der Karnevalssession ausrichten. Er steht auf dem Kölner Heumarkt und stellt sich vor, wie es nach dem 11.11., 11.11 Uhr in seiner Stadt ablaufen könnte. Allah, wird er rufen. Er plant mit 40 Bands, aber eher leise besinnlich. Sie wollten ja wieder zurück zu den Traditionen und heran an die Herzen der Menschen. Aber, das hat der Jeck klargemacht, nur an die der Geimpften und Genesenen, mit Absperrungen und Einlasskontrollen. G2-Kandidaten bekommen ein Armband für die Fast Lane, kündigt Schlegelmilch an. Ungeimpfte brauchen ansonsten im Kölner Karneval PCR-Tests, zumindest in geschlossenen Räumen. Ein paar wütende E-Mails seien schon gekommen, sagt Schlegelmilch. Die Mehrheit unterstütze seine Linie. Die Botschaft aus Köln könnte eine für das ganze Land sein. Corona bleibt, aber kratzt uns nicht mehr. Lutz Meier hatte neulich erstmals seine Maske vergessen und fühlte sich sehr nackt. Mit ihm recherchierten Moritz Diekentmann, Christoph Koch, Frank Ochmann, Rolf Herbert Peters, Julia Prosinger, Josef Saller, Martin Schlack, Nico Schnurr und Nicole Simon. Impfen gegen die vierte Welle? Für Herbst und Winter rechnen Fachleute mit einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Trotz der Impfkampagne. Was das bedeutet, die wichtigsten Fragen und Antworten. Erstens. Lässt sich vorhersagen, wie hoch eine vierte Welle im Winter werden kann? Eine solche Abschätzung hängt von vielen Faktoren ab. Zuallererst von den Eigenschaften des Virus, aber auch von der Quote der Geimpften und Genesenen. Das Berliner Robert-Koch-Institut, kurz RKI, hat einige Szenarien für die aktuell dominierende Delta-Variante durchgerechnet. Das vielleicht wichtigste Ergebnis daraus: Es wird nicht reichen, allein aufs Impfen zu setzen. Bei den über 60-Jährigen sind schon jetzt deutlich über 80% immunisiert. Diese Gruppe trägt also nicht stark zum Infektionsgeschehen und zur Krankenhausbelegung bei. Es geht um die Jüngeren. Wenn bei den 12- bis 59-Jährigen eine Impfquote von nur 75% erreicht wird und Kontakte nicht eingeschränkt werden, dann steigt die 7-Tage-Inzidenz auf mehr als 400. Selbst eine 95-prozentige Impfquote bei den unter 60-Jährigen könnte im Winter zu einer Inzidenz von über 200 führen. Nur mit einer zusätzlichen 30-prozentigen Kontaktreduzierung ab November ließe sich die 7-Tage-Inzidenz im Bundesschnitt deutlich unter 100 halten. Zweitens. Führen hohe Infektionszahlen immer noch zu vielen Krankenhauseinweisungen, Intensivpatienten und Covid-Toten? Das Zahlenverhältnis von Infizierten zu Schwerkranken ist zumindest ganz anders als vor den Impfungen. Eine völlige Entkopplung aber gibt es nicht. Das ist in Ländern mit einer hohen Impfquote wie Israel und Großbritannien zu beobachten, wo mit der Zahl der Fälle auch die der Kranken und Covid-19-Toten allmählich ansteigt. Bei uns erwartet das RKI für die Intensivstationen bis zu 7.000 Covid-19-Patienten in der Spitze. Und die würden bei rund 3.900 freien Betten zum Problem. Vermutlich jedoch zu einem lösbaren. Dabei sind die Personalengpässe allerdings noch nicht berücksichtigt. Es wäre jedenfalls trügerisch, sich für den Herbst und Winter allein aufs Impfen zu verlassen. Ansonsten aber das gesellschaftliche Leben ohne weitere Einschränkung weiterführen zu wollen. Drittens. Wie häufig und wie gefährlich sind Durchbruchinfektionen bei vollständig Geimpften? Schon nach den Daten der Zulassungsstudien war klar, die Impfungen schützen sehr sicher vor schweren Erkrankungen und Tod durch Covid-19. Eine Infektion ist auch bei vollständiger Immunisierung möglich, führt aber nur selten überhaupt zu Symptomen. So hatten die USA bei rund 101 Millionen Impfungen Ende April etwa 10.200 Infektionen unter vollständig Geimpften. 706 Infizierte mussten ins Krankenhaus, 132 verstarben. Von mehr als 765.000 vollständig Geimpften starb also einer. Für die wenigen, die es doch erwischt, gilt zudem wie für Covid-19 insgesamt, es sind die Betagten und durch andere Krankheiten schon Vorbelasteten, die das höchste Risiko tragen. Die Delta-Variante mit einer höheren Viruslast kann die Lage noch etwas verschärfen. Doch fehlen entsprechende Daten. Klar ist schon jetzt, selbst wenn sich Geimpfte infizieren, ist das allenfalls für Nicht-Geimpfte wirklich riskant. Viertens. Warum gibt es Zweifel daran, aktuell negativ getestete, Geimpften oder Genesenen gleichstellen zu können? Negativ getestete könnten dann problemlos gleichgestellt werden, wenn von ihnen keine größere Ansteckungsgefahr ausginge als von Geimpften oder Genesenen. Das ist aber nicht der Fall. Schnelltests beantworten die Frage, ist jemand im Augenblick ansteckend? Kommt es zu einem falsch negativen Ergebnis, wird einem womöglich hochgradig infektiösen Menschen Zugang zu einem Restaurant, einem Kino oder einem Konzert erlaubt, wo er zumindest für alle Nicht-Geimpften zur Gefahr wird. Müsste man dann aber nicht auch Geimpfte testen, wenn sie sich anstecken können? Schnelltests bringen nichts, weil die Viruslast bei Geimpften vermutlich deutlich reduziert ist. Eine israelische Studie beobachtete das sogar bereits nach der ersten Dosis mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer. Der einfachste Weg am generellen Lockdown vorbei ist darum die 2G-Regel. Zugang zu riskanten Bereichen nur für Geimpfte und Genesene, wobei auch die Genesenen sich rechtzeitig impfen lassen müssten. Spätestens nach 6 Monaten, um eine Zweitinfektion auszuschließen. Die Delta-Variante liefert ein weiteres Argument für eine 2G-Regel. Denn bei dieser Mutante steigt die Viruslast in Infizierten offenbar besonders schnell an und verkürzt so die Zeit, in der ein Test einen Wert hat. Bei Schnelltests sind das ohnehin nur wenige Stunden. Geht es bloß darum, die Infektionen in der Fläche gering zu halten, können sie aber helfen, Infizierte herauszufischen. Soll ein Test jedoch entscheiden, ob jemand bei einer Karnevalssitzung oder im Fußballstadion ein Risiko für andere ist, reicht das nicht. Alle anderen Verfahren sind noch zu aufwendig, um sie breit und schnell einsetzen zu können. 2G statt 3G löst das Problem zumindest für Epidemiologen. Wie das rechtlich oder ethisch einzuschätzen ist, steht auf einem anderen Blatt. Fünftens. Ist der Gemeinschaftsschutz, die Herdenimmunität durch Impfen noch erreichbar? In den Debatten der vergangenen Monate konnte gelegentlich der Eindruck entstehen, am Ende der Pandemie würde eine Welt ohne Covid-19 und SARS-CoV-2 warten. Der Begriff der Herdenimmunität fasste die Hoffnung auf ein coronafreies Leben zusammen. Doch gemeinschaftlicher Schutz und eine Auslöschung des Virus sind nicht dasselbe. Denn die Immunisierung führt nicht zu einem perfekten Schutz, weder für Genesene noch für Geimpfte. Mehrfache Infektionen sind ebenso möglich und wurden auch beobachtet. Wie Infektionen nach einer erfolgreichen Impfung. Schon deshalb bleibt das Virus. Zudem befällt SARS-CoV-2 nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Selbst bei einer nahezu 100-prozentigen Impfquote wäre es weiter möglich, dass eine neue Variante des Virus über die Artengrenze auf den Menschen übergeht. Wir müssen also für die absehbare Zukunft mit diesem Erreger leben, können uns aber besonders durch konsequentes Impfen vor ihm schützen und sollten aufmerksam beobachten, wie er sich entwickelt. Sechstens. Wer kann sich gar nicht impfen lassen? Oder wann wirkt eine Impfung nicht hinreichend? Zunächst können sich die nicht impfen lassen, für die es noch keine zugelassenen Stoffe gibt. Das sind in Deutschland derzeit die Kinder unter 12 Jahren. Wenn mit einer schweren allergischen Reaktion gegen einen Bestandteil des Impfstoffs zu rechnen ist, soll auch nicht gespritzt werden. Dann gibt es meistens alternative Vakzine. Auch eine Schwangerschaft ist kein Grund mehr, sich nicht impfen zu lassen. Zwar spricht die Ständige Impfkommission, die STIKO, noch keine generelle Empfehlung aus. Doch nachdem inzwischen auch die USA aufgrund neuer Daten nicht länger zögern, wird vermutlich bald eine folgen. Problematischer ist die Frage nach der fehlenden oder schwindenden Impfwirkung. Das kann bei sehr Alten der Fall sein oder bei Kranken, deren Immunsystem medikamentös unterdrückt wird, etwa bei Krebs oder einer Organtransplantation. Hier soll eine dritte Impfung den Status verbessern. Ob ein Booster für alle sinnvoll ist, wie die USA das schon vorbereiten, wird von Experten aber noch unterschiedlich beurteilt. Frank Ochmann.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7, 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.